Hormone haben eben, wenn sie rechtzeitig gegeben werden, einen ganz positiven Einfluss auf den Stoffwechsel. Und zwar überall. Bitte keine Angst vor den Wechseljahren. Und bitte keine Angst vor den Hormonen.
Wieder ist eine Woche vergangen und toll, dass ihr wieder da seid beim Bunte Gesundheit Podcast Wissen, was dir gut tut. Heute sprechen wir über ein Thema, das das Leben vieler Frauen komplett auf den Kopf stellen kann, die Wechseljahre. Und immerhin, heute wird endlich über sie gesprochen. Dass das eine tolle Entwicklung ist, weiß Gynäkologe Dr. Harry Cebina. Er hat in München eine eigene Praxis und berät in dem Menopausezentrum München immer mehr Frauen konkret zu dieser Zeit. Herzlich willkommen, Herr Dr. Cebina.
Vielen Dank, schön, dass ich hier sein kann.
Die Wechseljahre sind für viele Frauen eine Zeit des totalen Umbruchs. Wie viele kommen denn da gut durch und wie viele sind eher belastet? Haben Sie da Zahlen?
Ja, man sagt, ein Drittel der Frauen hat kaum oder nur geringe Beschwerden, ein Drittel mittelgradige und ein Drittel ist sehr, sehr belastet mit teils sehr ausgeprägten Beschwerden.
Ich habe in einer Forsa-Umfrage gelesen, dass 50% der Frauen sagen, dass sie sich nur mittelmäßig oder schlecht über das Klimakterium, so der Fachbegriff für die Wechseljahre, informiert fühlen. Viele leiden jahrelang vor sich hin, ohne zu wissen, dass eben das hormonelle Defizit für ihre Reizbarkeit oder Gelenkschmerzen, Schlaflosigkeit und so weiter verantwortlich ist. Nicht wenige haben gar Angst vor dieser Zeit. In Deutschland hat jede vierte Frau deshalb ihre Arbeitszeit reduziert. Fast jede fünfte über 55 ging wegen Beschwerden vorzeitig in den Ruhestand. Viele leiden im Wechsel unter körperlichen Problemen, geistiger Erschöpfung, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Verstimmungen. Also sind es gar nicht unbedingt nur diese viel zitierten Hitzewallungen, die Jahre schwer machen, sondern massive psychische Beschwerden. Da bekommt man schon etwas Angst. Was sagen Sie denn als erstes Ihren Patientinnen, wenn sie mit solchen Dingen zu Ihnen kommen?
Also ich erlebe genau das, was Sie gerade angesprochen haben, tagtäglich in meiner Sprechstunde. Und im Prinzip sehr häufig sage ich dem Patienten, bitte keine Angst vor den Wechseljahren und bitte keine Angst vor den Hormonen. Ich selbst bin nicht auf Hormone fixiert. Ich arbeite mit allem, was hilft, denn wer hilft, hat recht. Aber wenn eine Frau irgendwann manifest in den Wechseljahren ist, dann sind in der Regel Hormone, im Speziellen heute zur Verfügung stehenden bioidentischen Hormone, das Mittel der Wahl, weil sie einfach gesamthaft helfen, ja, und kausal und nicht nur Symptome behandeln.
Dazu wollen wir gleich noch sprechen. Vorab erstmal, welche Symptome sehen Sie denn am häufigsten?
Also man kennt natürlich am ersten die Hitzewallungen, wobei es durchaus viele Frauen gibt, die gar keine Hitzewallungen haben oder nur gering. Schlafstörungen, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression. Ängste kommen sehr, sehr häufig auch. Ja, Brain Fog, also Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit. Ich habe immer wieder Patienten, die Angst haben, dement zu werden, ja, ganz schrecklich. Und ich muss sie dann beruhigen und sagen, ja, das hat mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nichts mit Demenz zu tun, sondern das ist Folge dieser hormonellen Umstellung, wie viele andere Dinge auch. Ja, also es gibt über 30 verschiedene Symptome, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen will, aber sie sind für Frauen sehr belastend und ich bin sehr froh, dass endlich mehr darüber gesprochen wird. Frauen haben das wirklich verdient.
Interessant, dass Sie das mit dem Brain Fog erwähnen und der Angst vor Demenz, weil wir schon mal einen Podcast zu Demenz gemacht haben. Und ich da eben auch den Gedanken hatte, dass viele Frauen wahrscheinlich die Befürchtung haben, dass das bei ihnen da schon einsetzt.
Ja, weil es sie natürlich im Alltag massiv belastet, sei es privat oder sei es eben vor allem auch im Beruf.
Ja. Interessanterweise wurde, glaube ich, dieser Brain Fog lange nicht erwähnt. Also das ging so völlig unter als Symptom bei den Wechseljahren. Also
ja, also vieles ging unter.
Vieles,
also es ist eigentlich erstaunlich. Wie gesagt, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Hormonen, nicht erst seit jetzt. Aber dadurch, dass die Medien sich jetzt zunehmend auch des Themas annehmen, gerät es natürlich mehr in die Öffentlichkeit und aus dem Schatten ins Licht. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Also mich freut es sehr, weil es mir immer ein ganz, ganz großes Anliegen war.
Wann beginnt denn eigentlich der Wechsel? Es gibt ja verschiedene Phasen.
Hier ist eine ganz wichtige Sache. Viele Frauen wissen zum Beispiel nicht, dass einige Beschwerden, von denen ich ein paar schon vorher genannt habe, schon mit Anfang 40 oder sogar Ende 30 einen berühren können und denken sich nichts dabei. Aber die eigentliche Wechseljahre heißt bei uns im Medizinischen eigentlich Perimenopause, also die Zeit in den Jahren vor der letzten Periode und nach der letzten Periode. Davor gibt es die Prämenopause. Und die kann tatsächlich mit Anfang 40 beginnen und gleitet dann sozusagen in die Perimenopause über. Es sind ja nur Worte, die versuchen, etwas zu beschreiben. Die Symptome sind im Prinzip die gleichen, nur sind sie am Anfang sporadisch, seltener, nicht so ausgeprägt, auch nicht so viele Symptome. Und die werden dann in Häufigkeit und Intensität stärker. Und irgendwann führen sie dann die Patientin zum Arzt. Mhm. Am besten zu jemand, der sich damit schon ein bisschen beschäftigt, was nicht immer der Fall ist.
Das wäre eben noch eine Frage. Wir sprechen immer mehr darüber, Gott sei Dank. Aber gibt es dennoch auch Expertenärzte, die sagen, ja, da müssen Sie jetzt einfach leider durch. Das war schon immer so. Und so ist es halt in dem Alter.
Erstaunlicherweise, das war mir früher nicht bewusst, gibt es diese und zwar gar nicht so selten. Ich habe Patienten, die teilweise, ist wirklich schlimm, mir gegenüber sitzen, teilweise unter Tränen und sagen, bitte, bitte helfen Sie mir, Sie sind jetzt der vierte oder fünfte Arzt. Und dann sage ich, ja, was sagt denn Ihr Gynäkologe oder Ihre Gynäkologin? Und dann beschwören Sie das, die natürlich ganz toll sind und die Schwangerschaften und betreut wunderbar, aber sie hätten eben den Eindruck, dass sie mit diesem Thema nicht so viel anfangen können oder wollen. Ich kann dazu nichts sagen, mir war das früher überhaupt nicht klar.
Ja.
Und es kam, das muss ich einfach auch sagen, es kommt und kam in unserer Ausbildung so gut wie nicht vor.
Unvorstellbar,
als eigenes Thema. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Stunden oder wie viele Kurse, aber es gab kein eigenes Thema Wechseljahre. Jetzt ist es auch schon länger her, aber das ist nach wie vor so. Und jetzt gibt es ja durch dieses Medienecho auch Kampagnen in Deutschland.
Ja,
haben sich einige Damen sehr aktiv darum bemüht. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Männer, der sich um dieses Thema bemüht. Und da bin ich sehr froh drum, weil es muss in die Politik, das muss in die Schulen schon, das muss in die Ausbildung der Ärzte. Ja, und das kommt auch hundertprozentig. Nur das dauert natürlich.
Ja, das heißt, viele Frauen denken dann, sie haben Depressionen womöglich.
Ja, natürlich.
Und
viele werden auch mit Psychopharmaka behandelt.
Tatsächlich.
Ich meine, Antidepressiva, wenn alles andere noch nicht auf den Wechsel hinweist, ist nicht prinzipiell falsch. Aber häufig geht es halt an der Ursache vorbei.
Ja.
Das ist es. Als Übergang mache ich das manchmal auch. Aber es ist halt nicht zielführend, weil ja viele andere Dinge auch noch stattfinden.
Ja. Es passiert ja nicht nur körperlich ganz viel, sondern eben auch im Gehirn, ähnlich offenbar wie bei Teenagern. Was ist da los?
Ja, das ist ganz spannend. Es gibt im Leben einer Frau eigentlich so drei Phasen, die sie hormonell so ziemlich durcheinander wirbeln.
Ja.
Ne? Das ist einmal die Pubertät, dann die Schwangerschaft und dann die Perimenopause. Im Prinzip könnte man sagen, Pubertät ist vorwärts, Menopause ist rückwärts. Ja, das heißt, in der Pubertät bilden sich die Hormonsysteme aus, bis sie zur Reife kommen. Bis dahin ist alles unregelmäßig und Achterbahn. Und in der Perimenopause geht es rückwärts. Auch da haben die Frauen so in den 40ern auch ihre Achterbahn, können das überhaupt nicht zuordnen, bis sich das System andersrum sozusagen nach unten bewegt. Und dann kommt es ja auch zur Ruhe in der Postmenopause. Das ist dann die dritte Phase. Die ist aber häufig erst jenseits der 60. Mhm. Denn Wechseljahre können zwischen 5 und 15 Jahren dauern, manchmal sogar noch länger. Nicht immer maximal ausgeprägt, aber das dauert eine Zeit.
Ja.
Also da bist du nicht schnell durch. Und was Sie vorher angesprochen haben, da müssen Sie durch.
Ja.
Das höre ich also als dritte Person leider immer wieder.
Mhm. Und das sind ja jetzt nicht ein paar Jahre, sondern wirklich eine lange Zeit, wo man dann eben was machen möchte. Und
das ist auch
sollte.
So ein bisschen, glaube ich, die... Ich will meinen Geschlechtsgenossen jetzt nicht an den Kragen gehen, aber das ist natürlich einfach die Zeit, wo natürlich Männer alles dominiert haben, auch die persönliche Meinung. Und ja, Sie wissen ja, Wechseljahre. Also ich habe da viel auch drüber geschrieben schon. Das ist ein soziales Thema, auch was Sie vorher gesagt haben. Da kommen wir vielleicht gleich drauf. Berufsumfeld, persönliches Umfeld. Also ganz, ganz wichtig. Ja. Und da muss was passieren.
Ja. Was bedeutet das denn für den Partner, die Wechseljahre einer Frau oder auch für die Kinder?
Sehen Sie? Ich biete den Frauen, die zu mir kommen, ja auch immer wieder an, sie können die Männer ruhig mal mitbringen, weil die sind ja oft ganz hilflos. Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Männer ihren Frauen sehr zugetan sind und sie begleiten im Leben und sie kennen und sie lieben, wie sie sind. Und diese Veränderungen, die da sind, sind ja erstmal unbewusst bei der Frau. Die kann es ja nicht benennen, das ist ja das Problem. Und die Männer versuchen, damit umzugehen. Manchmal gibt es natürlich auch Konflikte. Warum bist du heute wieder so zickig oder hast du deine Tage? Sie kennen diese Sprüche. Ja?
Genau.
Erlebt wahrscheinlich jede Frau irgendwann mal. Und wichtig ist da tatsächlich, die Familie oder speziell auch den Partner ins Boot zu nehmen. Das sage ich meinen Patienten auch. Ich frage auch immer, wie es in einer Partnerschaft ist. Und ja, die Nervosität und die Reizbarkeit und die Depressivität manchmal. Natürlich merkt es die Familie, ja. Und die Kinder sind dann oft verwirrt, weil sie können sich nicht einordnen, gerade wenn sie kleiner sind. Und die Mütter, also meine Patientinnen, kommen dann oft, die haben ein ganz schlechtes Gewissen, ein Schuldgefühl. Ja, also, oh okay. Gott, und mein armer Mann und die Kinder und so. Versuche ich immer zu beruhigen und sage, sie können nichts dafür, aber wichtig, reden Sie mit ihnen, ja. Reden Sie mit ihnen. Und dann empfehle ich da mal diese Lektüre, jene Lektüre. Es gibt ja wirklich auch viele Podcasts. Also im Gespräch bleiben, generell, auch mit Freundinnen und wo sie Infos herkriegen, sich austauschen. Das hilft auch, emotional balancierter zu bleiben, weil wenn man das Gefühl hat, man ist alleine und nur ich, dann schämt man sich und redet nicht drüber, das verstärkt ja alles.
Klar, also eigentlich ist man ja nicht alleine, aber ich bemerke selbst, dass man so über die Schwangerschaften viel mehr geredet hat, vielleicht weil es auch komplett neu war, weil man Input brauchte von anderen, welche Geschichten hast du, welche Erfahrungen, als über diese Zeit der Wechseljahre, die eben ja auch schon ab 40 beginnen könnten. Also da ist so relatives Stillschweigen, stelle ich fest, so unter Frauen.
Ich bin jetzt nicht jetzt, wo ich sage, in den Mädelskreisen, wo man darüber spricht. Ich höre aber von meinen Patientinnen schon immer wieder, dass die schon mit Freundinnen darüber sprechen, mit einer eigenen Freundin. Ja, das ist tabuisiert, das ist schambesetzt, wissen Sie. Und gerade auch in der Gesellschaft, um auf das Thema nochmal zu kommen, ist es ja so, Frauen sind ja heute sehr karrierebewusst und stemmen ja viel. Also auch das Reale und die Mental Load und alles, was da zusammenkommt und sagen oft zu sich selbst auch, jetzt hab dich nicht so, komm, da musst du durch und so. Aber irgendwann geraten sie an ihre Grenzen. Ja, gerade dann sind die Kinder noch in der Pubertät, was ja auch nicht ganz einfach ist. Der Mann ist viel weg im Beruf. Ja, und das bisschen Haushalt. Ne? Also das ist wirklich schwierig. Und Frauen können jede Unterstützung brauchen, die sie kriegen können. Und da ist einmal die Familie, der Partner gefordert, die Freundin gefordert, aber natürlich auch im Job. Also da passiert einiges, aber es braucht Zeit.
Ja, vor allem, wenn man andere Länder anschaut, wenn wir über die Gesellschaft sprechen, ist da ja schon sehr viel mehr getan worden. In Großbritannien etwa wurde 2019 eine Studie veröffentlicht, in deren Folge die Regierung eine nationale Menopausenstrategie ausrief, wo zum Beispiel Frauen notwendige Hormone günstiger bekommen können. In Firmen wurden Anlaufstellen für Wechseljahresbeschwerden geschaffen, die Arbeitsplätze wechseljahresfreundlicher gestaltet, also flexiblere Arbeitszeiten, mehr Homeoffice und weniger strenge Vorgaben bei der Arbeitskleidung. Daran denkt man ja teilweise gar nicht. In Spanien gibt es auch sowas. Warum sind wir da noch nicht oder kommt das noch?
Tja, also ich habe Hoffnung, wir haben jetzt eine neue Gesundheitsministerin und ich denke, dass hier, das deutet sich schon an, einiges passieren wird. Ja. Wir sind halt hier einfach hinten nach, so wie wir ja in der Digitalisierung auch hinten nach waren.
Das stimmt.
Deutschland ist ein Maschinenland, aber was solche Dinge angeht, haben wir vielleicht Nachholbedarf, aber es passiert jetzt. Mut machen vor allem. Ja.
Jetzt die Gretchenfrage, wie kann ich denn gut durch diese Zeit kommen? Ist das alles vorprogrammiert? Ist es immer wie die Mutter, so die Tochter? Oder habe ich ganz viel auch selber in der Hand?
Ich denke beides. Also natürlich gibt es gewisse genetischen Dispositionen. Man weiß zum Beispiel, dass wenn die Mutter sehr früh in die Wechseljahre kam, dass dann bei den Töchtern, muss nicht, aber kann durchaus relativ häufig ebenso sein. Also ich frage immer, wenn ich Patientinnen habe, die tatsächlich jetzt letzte Blutung mit 46, 45 oder so schon hatten, dann frage ich, wie war das denn bei ihrer Mutter? Manche wissen es nicht, aber häufig höre ich dann eben, ja, bei meiner Mutter war das ähnlich.
Ja.
Also da gibt es sicher eine genetische Disposition, die sicher nicht eins zu eins ist, aber da gibt es Dinge, die sich übertragen können. Und natürlich es ist auch der Lebensstil. Ja, also Ernährung, Bewegung, Stresssituationen, Familie, Konflikte, Arbeitsplatz. Also da passiert wahnsinnig viel. Und je nachdem, wie es einer Frau gelingt, sich hier einzurichten und auch ihre Freiräume zu schaffen. Mhm. Sagt sich immer so leicht, ja, das ist nicht ganz einfach. Gelingt es mehr oder weniger, aber ich denke, wenn eine Frau Wechseljahre kriegen soll oder Wechseljahre beschweren, dann kriegt sie sie. Sie kann das nicht, in der Regel, denke ich, nicht völlig mit Lebensstiländerungen oder Anpassungen. Ja, das wird nicht funktionieren. Aber es geht ja einmal darum, wie ausgeprägt sind die Beschwerden und wie nehme ich sie. Also die Fähigkeit, damit umzugehen, ist etwas, was man durchaus in der Hand hat. Ja? Okay. Also es ist ein Mix. Und wenn man sich auch Unterstützung nimmt in der Peer Group mit Freunden, also sich austauscht, hilft das, glaube ich, auch. Einfach, weil man sich nicht so alleine fühlt mit diesem Problem. Ja, ich glaube, das ist so ein einfacher Schlüssel. Mhm. Aber es ist sehr individuell auch.
Ja.
Klar.
Was haben Sie dann an der Hand? Also helfen zum Beispiel Heilpflanzen bei manchen Beschwerden?
Durchaus. Man kann eigentlich immer versuchen, bestimmte Beschwerden mit pflanzlichen Präparaten anzugehen. Gerade, ich würde sagen, so 60%, in 60% kann man eine durchaus deutliche Besserung teilweise erwarten. Mhm. Hängt natürlich, ist ganz individuell verschieden. Es gibt Frauen, die toll drauf reagieren, andere Frauen, die kaum oder gar nicht drauf reagieren. Hängt auch davon ab, welche Beschwerden, also zum Beispiel jetzt Zyklusstörungen oder auch gelegentlich mal seelische Beschwerden kann man so mit der 40er mit Mönchspfeffer, also Agnus Castus, angehen. Ich habe gute Erfahrungen mit sibirischem Rhabarber oder auch der Traubensilberkerze, jetzt bei Hitzewallungen oder auch Stimmungsproblemen. Aber das können Sie halt nicht wissen. Sie müssen es ausprobieren. Mhm. Ja? Und es lohnt sich immer, es zu versuchen. Die wissenschaftliche Seite ist hier so ein bisschen zwiespältig. Da teilen sich die Schulen, aber man kann es versuchen, wenn man nicht schadet. Und ich denke, gerade am Anfang des Übergangs. Wir haben ja eine Übergangssituation. Mhm. Ja, das geht ja über manchmal über Jahre. Und am Anfang, wenn das losgeht und wenn man Beschwerden hat, die noch nicht so ausgeprägt sind, dann können pflanzliche Präparate wirklich sehr gut helfen. Vor allem auch helfen, die Zeit zu überbrücken, bis man gegebenenfalls dann mit einer hormonellen Therapie einsteigen möchte.
Ja. Was mir noch nicht ganz klar ist, habe ich am Anfang eventuell andere Beschwerden als später oder wenn ich die einmal habe, bleiben die dann diejenigen?
Wie ich vorher schon sagte, also generell ist es so, meistens geht es ja so vom Verlauf los mit Zyklusstörungen. Ja, also die Zyklen können kürzer werden oder auch länger werden, die Periode kann stärker werden, schwächer werden, die Dauer kann sich verändern. Und das nimmt dann zu, dann kommen vielleicht Stimmungsschwankungen dazu. Und die sind aber oft nur alle paar Monate. Mhm. Das heißt, die Häufigkeit nimmt über die Jahre zu und die Intensität. Ja, ich kann Ihnen auch gerne erzählen, warum das so ist, aber ich will auch nicht Ihre Zeit überstrapazieren, will auch keine Vorlesung über Physiologie, aber vielleicht ganz kurz, weil es auch ganz interessant ist. Wir haben ja mal, also einfach den Zyklus. Ja, und der Zyklus besteht aus zwei Phasen prinzipiell. Die erste Phase ist die Aufbauphase, wo unter dem Regiment der Steuerhormone im Gehirn eben Östrogen gebildet wird und die Schleimhaut sich aufbaut und eine Follikelreifung. Follikel sind die Eibläschen im Eierstock, ja, reifen. Dann kommt es durch ein Signal aus dem Gehirn zum Eisprung und dann springt das Ei zurück, bleibt der Gelbkörper im Eierstock und dieser produziert dann normalerweise Progesteron. So. Mit zunehmendem Alter haben wir immer seltener Eisprünge. Das heißt, eine Frau mit 20, 30 hat in der Regel jeden Monat ihren Eisprung, außer sie hat eine Störung, aber das ist das Normale. Und in den 40er Jahren oder auch schon Ende der 30er Jahre ist vielleicht nur alle 2-3 Mal oder eben statt 12 Mal im Jahr 6 Mal, 5 Mal oder nur alle paar Mal. Was jetzt passieren kann, sind zwei Dinge. Entweder ich habe gar keine Reifung, dann sind die Hormone so relativ am unteren Bereich. Oder ich habe eine Reifung, aber es springt nicht.
Ja.
Dann habe ich zwei Dinge, die passieren können. Einmal habe ich, der Eierstock bildet einen Follikel aus. Der wird aber nicht sozusagen, kriegt nicht den Anstoß zu springen. Mhm. Also wächst er weiter und wird zu einer Zyste.
Mhm.
Und diese Zyste produziert immer mehr Östrogene. Das ist die sogenannte Östrogendominanz.
Ja.
Den Ausdruck kennen viele, ohne zu wissen, was es bedeutet. So. Was aber auf der anderen Seite ist, wenn kein Ei springt, wird auch kein Progesteron gebildet, weil ich ja keinen Gelbkörper habe. Mhm. Also habe ich einmal die Möglichkeit der Östrogendominanz, die Brüste spannen, ich habe Kopfschmerzen, Blähbauch, also all diese Dinge, die durch das hohe Östrogen kommen können. Und auf der anderen Seite fehlt das Progesteron. Das Progesteron ist das Chill-Hormon. Ja? Mhm. Also die Harmonie, der Ausgleich und natürlich auch die Schleimhaut, die umgewandelt wird, damit sie regelrecht abbluten kann. Also es kann sein, dass die Frau dann Beschwerden hat, schlecht schläft, psychisch nicht gut drauf ist, deprimiert ist, Brain Fog hat, all das durch den Progesteronmangel. Und auf der anderen Seite Blutungsstörungen, weil die Schleimhaut ja nicht regelrecht auf- und abbaut, sondern eben gestört ist. Also so kommt das Potpourri zusammen. Ja. Ich hoffe, mein Ausflug war nicht zu groß, aber ich finde, wenn man das versteht, kann man sich ein bisschen besser einen Reimberuf machen.
Ja. Deswegen ist es dann so wichtig, diese Disbalance auszugleichen mit Hormonen, wenn alles andere nicht
hilft. Ja, oder auch pflanzlich. Also auch mit Mönchspfeffer können Sie manchmal sozusagen diese Gelbkörperphase unterstützen. Mhm. Und dadurch kann der Zyklus regelmäßiger werden und auch die Beschwerden in der zweiten Hälfte, die durch einen relativen Progesteronmangel kommen, in den nächsten Zyklen teilweise ausgleichen. Ja. Aber eben irgendwann nicht mehr, weil es eben nicht ausreicht.
Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Hitzewallungen habe, dann ist es müßig zu hoffen, dass die irgendwann weggehen und ich andere Probleme dafür bekomme oder gar keine mehr?
Ja, das ist so ein bisschen gemischt Warenladen. Wie gesagt, ich habe immer so das Bild dieses Blumenstraußes der Wechseljahrbeschwerden. Ja, ich kriege dann immer so einen Blick, einen strafenden, weil Blumenstrauß ist was Schönes, Wechseljahrbeschwerden vielleicht nicht. Aber ich finde das so ein schönes Bild, weil jede Frau pickt sich ihre Blumen aus dem Strauß, ja. Also das kann völlig verschieden sein. Natürlich gibt's gewisse Ähnlichkeiten, aber es gibt Frauen, die gar keine Hitzewallungen haben. Mhm. Dafür schlafen die wahnsinnig schlecht, ja. Und sind wahnsinnig schlecht drauf und können sich nicht konzentrieren und die Gelenkbeschwerden, ja. Andere Frauen haben rasende Hitzewallungen, schlafen mäßig, aber psychisch noch relativ stabil, aber habe unheimliche Gelenkbeschwerden, wechselnd alle Gelenke. Das ist so ein Punkt, wo zum Beispiel ich immer wieder Patienten habe, die waren beim Rheumatologen, beim Orthopäden und das heißt, die haben eine Arthrose oder eine Fibromyalgie und kriegen im besten Fall nichts, nur einen guten Randschlag. Im schlechten Fall kriegen sie irgendwelche Medikamente, die vielleicht gar nicht nötig sind. Ich sag dann meinen Patienten, natürlich gibt es Frauen, die beides haben.
Mhm.
Aber wenn Sie früher nie Probleme hatten diesbezüglich und Sie sind jetzt eben in dem Alter Richtung 50 und plötzlich tauchen diese Dinge zunehmend auf, ist eher wahrscheinlich, dass es sich um hormonell bedingte Beschwerden handelt, als um echte Krankheitsbilder. Das gilt für die Psyche. Ich habe Leute, die waren 3 Monate in der Psychosomatik, sind aus dem Beruf ausgestiegen, ganz furchtbar, ja, obwohl das letztlich dann gar nicht nötig war. Mhm. Ja? Aber es passiert, weil eben auch viele, ich meine, ich weiß auch nicht alles, ich habe mein Fach und ein bisschen rechts, links und das wäre wichtig, dass auch andere Fachbereiche sich bewusst sind, welche Beschwerden hier auch auftreten können, die man dann für seine Beschwerden, ich kenne das auch, ja, man hat Scheuklappen und alles wird jetzt in diesem Feld sozusagen bearbeitet, aber es kann eben auch ganz was anderes sein. Das ist wichtig.
Was können wir zum Beispiel sagen zum Sport? Also ich hatte gelesen, dass Sport auch gegen Hitzewallungen helfen kann. Am besten schon vorbeugend, bevor man in die Wechseljahre kommt, sollte man mit Sport beginnen. Was wissen Sie zur Mischung bei Sport? Welchen sollte man machen? Ist es da?
Also Sport speziell gegen Hitzewallungen kann ich jetzt nicht so ganz eindeutig sagen. Aber ich glaube, dass Sport jetzt im weitesten Sinne, sagen wir mal, Ausdauer und Kraft, also Ausdauertraining in welcher Form auch immer. Und Kraft bedeutet Muskelaufbau. Erstens Spaß machen kann. Mhm. Zweitens weiß man, dass man depressiven Verstimmungen davonlaufen kann. Wobei, es muss nicht immer Jogging sein. Es kann alles Mögliche sein. Und wichtig ist, dass diese Dinge im Alltag landen. Also, dass quasi man seine Slots, seine Nischen versucht als Konzept sich herzunehmen und dann macht man es auch eher.
Mhm.
Also das kann Hula-Hoop, Trampolin, Radfahren, whatsoever. Mhm. Aber wichtig, bewegen. Bewegen, bewegen ist generell. Also nicht nur für Hitzewallungen, sondern wirklich ganz generell, weil unser Körper verändert sich über die Jahre. Also auch die Männer, nicht nur die Frauen.
Da kommen wir noch zu,
Verändert sich und da ist es wichtig, rechtzeitig zu beginnen, gegenzusteuern. Aber nochmal, das Wichtigste, dass ich irgendeine Art von Konzept habe. Viele machen ja irgendwas und holen sich hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen und meinen, sie machen es richtig und es ist gut, dass sie was tun. Wichtig wäre aber, das in einer Form zu machen, die wirklich sie dann auch weiterführt. Ja, weil das motiviert wiederum sekundär. Also das Bewegung, ganz wichtig.
Was gibt's zur Ernährung zu sagen? Was tut jetzt gut?
Also, ich sage jetzt mal, da gibt's auch ganz verschiedene, nicht ganz verschiedene Meinungen, aber durchaus verschiedene Meinungen. Ich sage jetzt mal, Zucker ist nicht unser Freund und vielleicht gelegentlich mal ein Abendessen oder ein Frühstück weglassen.
Ja.
Das finde ich gut.
Ja. Was ist mit dem Stressabbau? Wie geht der überhaupt konkret? Und warum ist er so wichtig? Was passiert da mit den Hormonen und wie kann ich das auch in den Alltag einbauen?
Ja, wir alle haben ja irgendwann ab und zu das Problem mit Stress. Es gibt ja den guten Stress, den Eustress und den Dysstress. Leider in unserer heutigen Zeit auch viel Stress, auch für die Frauen. Und da ist es so, dass halt häufig vor allem das Stresshormon Cortisol ansteigt. Und wenn das passiert, vor allem chronisch, dann habe ich einen chronischen, erstmal am Anfang steigt es an, chronisch fällt es dann ab. Und dann fehlt mir was, das spüre ich, Energie. Und es ist auch ein Stück in Konkurrenz zu den Sexualhormonen, eben Östrogen, Progesteron. Denn diese Stoffe werden ja aus den gleichen Bausteinen gefertigt sozusagen. Und wenn ich extrem und dauernd Stress habe, ist unter Umständen vielleicht auch nicht genug da, um dann die Östrogene und Progesteron und andere DHA, whatsoever, zu produzieren. Das ist ein Punkt. Es bringt einfach das Gleichgewicht durcheinander. Ja, und es tut einem auch nicht gut. Ja.
Was empfehlen Sie da? Meditation, Tai Chi oder soll jeder selber schauen, was passt?
Beides. Also natürlich soll jeder schauen, was ihm gefällt. Also generell einmal vielleicht sich kleine Fluchten suchen. Ja, das kann nun sein, dass ich halt, wenn ich nach Hause komme, nicht automatisch auf die Couch sinke und Chips zu mir nehme. Natürlich hilft das auch, ja, weil hier das Dopamin, die Belohnung, das kennen wir alle, das ist auch völlig okay. Nur wenn es halt überhand nimmt, ist es halt auch einfach nicht gesund. Ja, also Sport als solcher, das muss nicht Leistungssport sein, das kann Yoga sein, das kann Tai Chi sein, das kann Meditation sein, das kann auch mal ein Dauerlauf, also ein Joggen ums Haus sein. Das kann sein mit dem Partner Fahrrad oder mit den Kindern Fahrrad fahren. Ein gutes Buch lesen, sich mal vom Handy abkoppeln zum Beispiel, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja. Diese Zeit ist natürlich, ich meine, wir kennen es alle und Urlaub vom Handy ist nicht so einfach, wie man so meint. Auch das ist ein Punkt. Also da einen Ausgleich finden in seiner eigenen Mischung. Auch mit dem Partner, einfach mal reden. Reden soll auch nicht schlecht sein.
Wie lange probieren dann die meisten Frauen diese alternativen Mittel, bevor sie zu Hormonen greifen?
Hängt ein bisschen von ihrer Lebenseinstellung ab, also wie sie aufgewachsen sind, in welchem Umfeld sie sich befinden. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich Hormone niemals und so und machen dann andere Dinge, also versuchen eben durch Meditation, Sport und es gelingt ihnen teilweise ganz gut, irgendwann vielleicht nicht mehr so und dann gibt aber viele, sind hartnäckig, die sagen, nein, nehme ich nicht und quälen sich dann über Jahre. Ja, sehe ich oft. Ich habe Patienten, die mit 60 kommen und sagen, ja, ich habe gedacht, es hört irgendwann auf, jetzt hört es doch nicht auf. Und ja, und dann habe ich oft die Situation, dass wir schon eine manifeste Osteoporose haben zum Beispiel, dass schon Gefäß-, Herz-Kreislauf-Geschichten sich begonnen haben einzuschleichen. Man darf ja nicht vergessen, die Hormone, ich weiß nicht, ob Sie das fragen wollten, aber mir fällt es gerade ein, Hormone haben ja nicht nur eine Bedeutung, gegen Beschwerden zu wirken. Das ist ganz, ganz wichtig und ist die Hauptindikation, ist aber, und das wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch ändern, ist natürlich auch, weil man weiß, dass die vor allem die Östrogene, aber auch das Progesteron und andere Hormone in allen Stoffwechselprozessen mitwirken. Ja. Als Mediatoren vermitteln bestimmte Wirkungen. Und solange jetzt hier das Gleichgewicht herrscht, laufen diese Prozesse rund. Ja? Wenn das dann ins Schwanken gerät und auf und ab geht, laufen diese Prozesse eben nicht rund in diesen verschiedenen Systemen. Und je nachdem, wir haben ja überall Rezeptoren für diese Hormone. Und die sind, wenn diese Systeme nicht mehr rundlaufen, dann merken Sie das anhand von Beschwerden. Und es ist zum Beispiel so, dass wenn dass viele Frauen Richtung Wechseljahre, dass der Blutdruck ansteigt, dass sie einen hohen Blutdruck entwickeln. Ja. Und zwar relativ häufig. Viele Frauen entwickeln einen Prädiabetes. Viele Frauen entwickeln natürlich das Bauchfett. Ist nicht schön, Fettbauch ist kein schönes Wort, ja. Aber das, was ich eben hier im Mittelbereich zunehme, das ist dann auch innen, nämlich das viszerale Fett.
Ja, das
also
ist das
ist mein täglich Brot. Ja. Ich arbeite auch sehr internistisch, obwohl ich kein Internist bin, weil das so wichtig ist. Ja, also es sind nicht die Hormone alleine, sondern es ist eben Ernährung, es ist Sport und es heißt rechtzeitig hingucken. Man kann so viel früher machen. Und die Hormone haben eben, wenn sie rechtzeitig gegeben werden, einen ganz positiven Einfluss auf den Stoffwechsel. Und zwar überall.
Mhm.
Ja, das heißt, sie können unter Umständen tatsächlich Erkrankungen, die für uns typische Zivilisationskrankheiten sind, die wir so hinnehmen, als sei das Gott gegeben, das ist es aber nicht, ja, können wir rausschieben nach hinten oder insofern verhindern, dass wir sie gar nicht mehr erleben. Das heißt, wir sterben dann gesund mit hohem Alter im besten Falle. Ja?
Ja,
das war ja früher der Ansatz der Anti-Aging-Medizin.
Genau,
ja? Das ist ja nichts anderes als Prävention, möglichst lange, möglichst gesund zu bleiben, das Leben genießen zu können und fit zu bleiben. Also das ist nichts anderes. Das wurde nur so genannt. Also es sind alles Worte, die versuchen, ein Phänomen zu beschreiben. Und es ist so.
Also Hormone helfen dabei, länger gesund zu bleiben. Das wissen aber viele gar nicht, sondern haben einfach wirklich eine Angst. Ich habe gelesen oder auch von Freundinnen gehört, die schon Töchter haben, die 20 sind, die möchten keine Pille mehr nehmen, weil sie Angst vor dem Eingriff der Hormone in ihren Körper haben. Und das scheint sehr verstärkt gerade zu sein.
In der Hochzeit der Hormone, wo alle sozusagen, wo es hieß, alle müssen Hormone nehmen, stimmt ja auch nicht. Ja. Das ist natürlich auch nicht gut. Haben 37% der Frauen, die Wechseljahre hatten und ihre Beschwerden, Hormone genommen. Wissen Sie, wie viel es heute sind? 7%. Ja, das heißt, dass 93% der Frauen mit Beschwerden sich immer noch mit den Beschwerden plagen und gar nicht entweder nicht wissen oder die Ärzte haben ihnen gesagt, keine Hormone ist viel zu gefährlich oder die Freundin. Also ich habe viele eben, die kommen erst in späterem Alter und sagen, ja, mir geht's so schlecht oder ich habe jetzt gehört, dass vielleicht doch. Also ein ganz, ganz großes Thema.
Ja.
Keine Angst vor Wechseljahren, keine Angst vor Hormone. Man muss über die Risiken reden, die nicht hoch sind. Man muss darüber aufklären, man muss sprechen. Dann kann man alles machen. Ja, aber man muss es wissen. Wir haben einen mündigen Patienten und die Patientin kann natürlich nicht alleine wissen. Aber wenn Sie einen verantwortlichen Ärztin oder Arzt haben, der Ihnen das erklärt, der sich die Zeit nimmt, das ist ja ein Faktor, die Zeit, ja, dann kann man vieles tun. Und keine Frau muss leiden.
Ja.
Keine Frau muss heute leiden. Ja, den meisten Frauen kann relativ schnell und gut geholfen werden, je mehr sie in der Prämenopause sind, ja, desto mehr Zeit und Geduld brauchen sie unter Umständen. Also das sage ich auch immer all meinen Patienten, dass man in der Übergangszeit zu den Wechseljahren ein bisschen Geduld haben sollte, weil einfach durch die Achterbahn, es geht rauf und runter und sie kriegen die Dinge oft nicht gleich perfekt. Aber sie werden wesentlich besser. Sie können vieles abpuffern.
Mhm.
Ja? Und dann muss man sich halt immer wieder sehen, das anpassen mit den Beschwerden. Und ich habe mit meinem Patienten, bin ich immer wieder in Kontakt. Und wir schauen, das muss auch nicht immer mit Blut sein, sondern auch ohne Blut, aber Beschwerde. Und dann funktioniert es ganz gut. Und irgendwann, wenn dann die Hormone wirklich im Keller sind, dann geht es den Frauen natürlich erstmal etwas schlechter. Aber dann, sage ich, kann man sie innerhalb von 2-3 Monaten meistens so gut einstellen, dass die Beschwerden von vorher oft, können sich gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher war. Ja, also diese Frauen kann man wirklich glücklich machen und das ist schön. Das ist wirklich so.
Ist da eigentlich was dran, wenn man früh in die Pubertät kommt, kommt man auch früher in die Wechseljahre? Und kommen Frauen heute früher in die Wechseljahre, weil Mädchen ja offenbar tatsächlich früher ihre Periode bekommen, der Körper sich viel früher verändert als vor Jahrzehnten.
Ja, das ist eine Akzeleration natürlich. Also ich würde mal sagen, eher umgekehrt. Wenn eine Frau sehr früh ihre Periode bekommt, ist nicht auszuschließen, dass sie möglicherweise sogar länger den Zyklus behält, weil das System sozusagen reifer ist. Es gibt es aber auch anders, sozusagen, dass früher verbraucht sind. Ja, also eine Frau hat ja 1 Million Eier sozusagen am Anfang. die dann sich verbrauchen über die Zeit und so in der Perimenopause sind dann noch natürlich noch welche übrig, aber das werden halt immer weniger. Mhm. Und also davon hängt es ab, aber man kann nicht generell sagen. Ja?
Ja. Was ist mit Männern? Haben die auch Wechseljahre zum Abschluss?
Mein Lieblingsthema. Ja, ja, auch Männer können Wechseljahrbeschwerden haben. Ich habe auch eine Männersprechstunde.
Aha, übrigens. So.
Die ist natürlich weitaus kleiner als die andere Sprechstunde, aber auch sehr, sehr spannend. Und Männer sind sehr dankbar, wenn man sich ihrer annimmt, wenn sie dann kommen. Also ja, es gibt die männlichen Wechseljahre, auch wenn das in der Literatur oder in der Kollegenschaft oft abgestritten wird. Es sind natürlich weit, weit weniger. Aber auch das Hormonsystem des Mannes kann früher schwächeln. Es gibt auch Männer, die mit Mitte, Ende 40 sozusagen schon einen Abfall von Testosteron, DHEA haben. Man spricht da vom partiellen Androgendefizit, dem PADAM oder dem ADAN, also die Adrenopause. Andropause ist sozusagen das korrekte Wort. Und ja, das gibt es. Und die Beschwerden sind teilweise durchaus ähnlich. Mhm. Verlaufen nur nicht so abrupt, sondern schleichender. Nee. Deswegen hört man von den Männern, nein, das ist der Stress und das Ding. Aber natürlich, auch Männer können depressive Verstimmungen haben, wenn das so ist. Auch Männer können schwitzen nachts. Auch Männer Erschöpfung, Erektionsprobleme, Libido-Probleme. Ja, natürlich überlagert sich das auch mit dem Leben. Also natürlich ist Stress ein Faktor. Ja, natürlich sind viele andere Dinge Überlastung, seelische Überlastung etc. Und bei den meisten Männern ist das eher so in den 60er oder 70er Jahren. Aber ich erlebe das auch immer wieder schon Anfang, Mitte der 50er durchaus. Also ja, das gibt es, aber deutlich seltener. Und die kann man auch behandeln, die kann man diagnostizieren. Und das ist auch sehr hilfreich.
Und sie kommen aber zu Ihnen, weil die Frauen sie geschickt haben meistens,
nicht
oder?
Nur, nee, nicht nur.
Okay.
Auch, aber auch teilweise, ja, spricht sich halt auch rum ein bisschen. Ist halt nicht so verbreitet, dass man sich um die Männer, vor allem dass Gynäkologen sich um die Männer kümmern.
Das stimmt.
Ist ja eigentlich eine Domäne der Urologen, die das auch teilweise tun, aber eben nur teilweise. Mhm. Aber es ist dankbar.
Also wir haben über vieles gesprochen, ein riesiges Feld. Und nehmen ja vieles mit, hoffentlich, was man selber so beherzigen kann. Und dafür vielen Dank, Herr Dr. Cibina.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
Tschüss.
Bye-bye.